Ich spoilere,
Genau.
denn heute ist meine Gästin bei mir. Wir hatten schon sehr, 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 sehr viele schöne Gespräche in der Vergangenheit, die mich auch wegen ihrer tiefen Ehrlichkeit immer wieder haben darauf freuen lassen, dass wir uns wiederhören. Herzlich willkommen, liebe Judith. Schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich ebenfalls.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast durch den Tontechnik-Dschungel. Mein Name ist Emma JN, ich bin Musikerin und Gründerin von Emma JN Technik, einer Tontechnik-Community für Frauen bzw. Flinters. In diesem Podcast führe ich dich durch Fragen, löse Mythen auf und gebe die Rezepte gegen Panikattacken. Hier dreht sich alles rund um die Frage, wie produziere und vertreibe ich radiotaugliche Musik von zu Hause aus? Bevor es mit der Podcast-Folge so richtig losgeht, am 20.01. und am 21.01. gebe ich hier einen Planungsworkshop für 0 Euro, damit du im nächsten Jahr neben deinem Brotjob Musik und Musikproduktion in deinen Alltag integrieren kannst. Schritt für Schritt planen wir gemeinsam dein Jahr 2025 und ich gebe dir auch individuelles Feedback. Du findest alle weiteren Infos in den Shownotes.
Ist ja heute unser zweiter Versuch, liebe Judith.
Genau.
Beim ersten Mal hat es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten mit der Internetverbindung. Das heißt,
Hashtag Dorfleben.
Hashtag schönes Dorfleben.
Ja, ich lieb's eigentlich auch, aber das ist, aber der Glasfaseranschluss wird gerade gelegt.
Kommt noch, genau.
Genau.
Genau, erzähl uns doch, liebe Judith, was machst du denn so Schönes? Wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Judith, ich bin 31 Jahre alt. Ich komme aus Schleswig-Holstein und bin Hochzeits- und Eventsängerin. Seit einem Jahr solo-selbstständig, davor so ein bisschen mehr noch im Team, würde ich sagen.
Sehr schön. Wie bist du denn zur Hochzeitssängerin, also dazu gekommen, Hochzeitssängerin zu werden?
Ich würde mal sagen, auf Umwegen. Also es war nie so der Plan. Es war nie so klassisch, dass ich gesagt habe, seit meiner Kindheit, oh, ich möchte Sängerin werden. Es hat sich ein bisschen ergeben, würde ich sagen. Ich habe seit meiner frühen Kindheit immer Musik gemacht und Musik und gesungen und so weiter, Konzerte gegeben. Familiär wurde da ganz viel auch unterstützt und so weiter. Und habe aber irgendwie nie mit dem Gedanken gespielt, daraus wirklich einen Beruf zu machen. Das liegt unter anderem daran, dass ich extrem viel Leidenschaft für sehr viele Dinge habe, tatsächlich. Und ich auch einfach wirklich lost war viele Jahre. Ich war wirklich, ich wollte eigentlich so vieles machen und habe dann verschiedene Dinge wirklich ausprobiert. Studium, Pädagogik, Soziologie, Modedesign und so weiter. Und irgendwie führte mich aber trotzdem immer wieder alles zurück zu Musik. Und ich hatte nebenbei immer als Hobby einfach natürlich so für Freunde mal zur Hochzeit gesungen und so weiter. Aber es wurde einfach immer Stück für Stück immer mehr. Und so war es nachher wirklich so ein schleichender Übergang, dass die Nachfrage einfach so groß war, dass ich gesagt habe, mach es einfach zu deinem Hauptberuf. Und ja, jetzt ist es so, und, so passiert.
Und hier sind wir, ja, voll spannend auch, ne?
Das, genau.
Weil ich glaube, man stellt sich ganz auf diesen klassischen Weg einer Sängerin vor, der dann früh beginnt mit, ich weiß genau, dass ich das werden will. Und dann landet man ein paar Jahre später da und so. Finde ich spannend, dass es bei den so ist, vor allem auch Soziologie zu studieren, ist auch total was anderes. Aber ich, ne, wie kamst du auf Soziologie?
Also tatsächlich war es mein Zweitfach. Es waren zwei Fächer, Bachelor und mein Hauptfach war Pädagogik. Ich hatte mein Abi auch im Bereich Pädagogik und Psychologie gemacht und fand das immer super spannend.
Spannend, ja.
Ja, total. Und hatte wirklich die besten Noten. Ich glaube, immer 15 Punkte, auch in der Abiturprüfung, in der mündlichen Prüfung, immer in allen Projekten. Und habe wirklich gedacht, nachdem ich dann Modedesign sozusagen so ein bisschen an den Nagel gehangen habe sozusagen, habe ich so gedacht, so, was kannst du denn noch? Und hat gesagt, ja stimmt, da warst du immer gut drin und fand das halt super spannend und musste dann ein zweites Fach wählen und da waren so verrückte Möglichkeiten. Ich habe teilweise da Studiengänge gelesen, die ich noch nie gehört habe. Ich wusste gar nicht, dass das existiert. Und habe mich dann wirklich so ein bisschen beschäftigt, Soziologie, was ist das? Und ich fand das halt eben sehr passend, weil es so ein bisschen nicht gegensätzlich ist, aber das eine ist, betrachtet eben den einzelnen Menschen und Soziologie eben die Gesellschaft. Und ich fand das eigentlich ganz spannend. Und ich glaube, es ist auch wirklich eine gern genommene Kombi, auch an der Uni in Kiel, und habe mich dem dann sozusagen auch gefügt. Und witzigerweise war es dann wirklich auch so, obwohl ich eigentlich Pädagogik studieren wollte, ich fand nachher Soziologie dann tatsächlich interessanter.
Spannend, wirklich spannend.
Ja. Genau, also es ist immer so, ich habe dann irgendwie eine fixe Idee und kommen dann aber ganz woanders an.
Kenne ich, aber dazu kommen wir auch noch heute. Gibt es denn etwas, wenn wir wieder das Thema auf Richtung Musik lenken, gibt es denn etwas, was die meisten Menschen nicht über deinen Weg zur Musik wissen?
Also ich glaube zum einen wirklich, dass es so, dass es gar nicht in meinem Sinn war, das als Beruf zu machen. Und ich glaube, dass viele Menschen, gerade auch die wirklich so in meinem näheren Umfeld sind oder mich wirklich seit meinem Kindesalter begleitet haben, die immer wieder zu Konzerten kommen, ich glaube, dass die nie gemerkt haben oder gar nicht wussten, wie sehr ich da eigentlich doch auch ein bisschen fremdbestimmt war und ich einen ganz, ganz, ganz harten Kampf mit mir führen musste, um mich zu finden. So ein bisschen, also zum einen so meine Identität, aber auch zum anderen gegen sehr, sehr, sehr krasse Dinge seit meiner Kindheit ankämpfen musste. Ganz viele psychische Probleme. Das war wirklich echt, es war wirklich ein harter Kampf. Es ist natürlich nicht ganz weg. Es ist ja irgendwo immer ein Teil.
Klar.
Von mir. Ich kann eigentlich ja auch nur für mich sprechen, aber es war also viel, viel, viel schlimmer. Und ich glaube, dass man mir, ich bin so ein Mensch, obwohl ich es gar nicht verheimliche oder daraus gar nicht irgendwie so ein Tabuthema gemacht habe, da habe ich mich irgendwie nie drum gekümmert, dass ich jetzt finde, man darf darüber nicht sprechen, bin ich nie, ich habe dann daraus nie ein Geheimnis gemacht, aber ich bin erstmal so ein Mensch, man sieht mir das überhaupt nicht an. Ich glaube, ich bin sehr, ich bin oft sehr fröhlich, sehr gut gelaunt, sehr, also viele sagen halt einfach, ne, so der, die Vibes springen auch über und man denkt sofort nicht daran. Oder man denkt nicht daran, oh, da könnte echt voll was Krasses irgendwie hinter sitzen. Und das ist dann auch nicht förderlich irgendwie, weil man möchte dann ja auch irgendwie ein Stück weit nachher auch so diese Rolle, die dann irgendwie auf mich so ein bisschen drüber gestülpt worden ist, die wollte ich ja auch dann so ein Stück weit wahren. Und ich glaube, dass dass die meisten Menschen nicht wussten, dass ich stand auf der Bühne, habe die Leute immer sehr emotional, glaube ich, oft sehr abgeholt und auch sehr berührt und war auch immer so ein bisschen der Clown. Ich habe immer die lustigen Rollen gespielt. Ich war halt auch gerade so von der Statur her nie die klassische, ich sag das jetzt mal, so diese Prinzessinnen-Typ, so die tollen Hauptrollen. Ich war eher immer so die Lustige, was ich aber auch cool fand, so richtig schrullige, verrückte Rollen eher zu machen, hat mir eigentlich viel mehr Spaß gemacht. Aber es war schon, sag ich jetzt mal, es ist was anderes auf der Bühne. Das haben die Leute wahrgenommen. Und so die wirkliche Judith, die da, glaube ich, manchmal auch hintersteckte, eher nicht. Und ich glaube, das ist das, was die wenigsten Menschen wirklich, wirklich wissen. Wie hart ich da viele Jahre wirklich gekämpft habe.
Es klingt auch nach einer sehr krassen Zerrissenheit. Ne, auf der einen Seite dieses, du hast es so schön beschrieben, die etwas überzustülpen, diesem Korsett zu entsprechen irgendwo. Aber vielleicht, wenn ich dich, oder stimmt es, dass du das Gefühl hattest, dass du dich selber vielleicht da noch nicht gefunden hast, wer du sein möchtest auch?
Genau, ich glaube, das war auch einer der größten Herausforderungen, dann irgendwie sich dann auch selbstständig zu machen und diesen Weg zu gehen, weil ich habe vieles viele Jahre nicht hinterfragt. Ich habe es gemacht, weil ich auch einfach mit, ich sag das jetzt mal, mit krasseren Dingen beschäftigt war.
Wenn Verstehe.
Alle meine Freundinnen, so die typischen, ich sag das jetzt mal, typischen Teenie-Themen, ich will jetzt gar nicht zu viel sagen, Ausweis fälschen und in die Disco gehen oder, also so, weißt du, diese typischen Sachen, Alkohol ausprobieren, erster Freund und ne, Eltern, Probleme und so weiter. Bei mir war das nie so. Ich habe mich irgendwie immer mit anderen Dingen beschäftigen müssen. Es war immer irgendwie so ein Kampf und habe irgendwie dementsprechend gar nicht so wirklich, ich sag das jetzt mal, Zeit gehabt dafür, dieses, wer bin ich, was will ich? Und auch dieses Rebellische hatte ich nie. Das kam viel später bei mir, als ich schon wirklich im Erwachsenenalter war. Und da habe ich mich dann wirklich so gelöst. Da habe ich wirklich erstmal hinterfragt, wer bin ich, was finde ich toll? Und das war gar nichts, gar nicht, dass mir irgendjemand das aufgezwungen hat, aber ich bin da, glaube ich, ganz automatisch so ein bisschen in die Fußstapfen meiner Schwester getreten, die ich auch immer so ein bisschen imitieren wollte, weil sie das sehr gut macht, was sie macht.
Und sie ist auch Sängerin, oder?
Genau. Sie hat das auch studiert und hat das wirklich als Beruf erlernt und stand dann auf tollen, großen Bühnen. Und das war natürlich alles auch immer so ein bisschen so Glitzer und Glamour. Und in der Familie, es war natürlich auch sehr außergewöhnlich, gerade dann so bei uns im Dorf. Und das habe ich mir irgendwie so ein bisschen abgeguckt und war innerlich immer so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, oh, ich will das auch. Hatte aber gleichzeitig mit dieser Zerrissenheit wirklich irgendwo auch so eine Abneigung dagegen, dass ich gesagt habe, nee, das will ich alles nicht. Und bis ich dann wirklich irgendwann immer mehr merkte, je freier ich wurde, je stärker ich wurde, je ja glücklicher ich auch wurde, muss ich auch einfach sagen, desto mehr kam auch so diese wirkliche Judith heraus. Und dann habe ich plötzlich festgestellt, so toll finde ich Musical zum Beispiel oder gar nicht. Also jetzt wieder mittlerweile mag ich es tatsächlich wieder mal. So ab und an mal 3-4 Mal im Jahr höre ich mir dann irgendwie mal ein schönes Album, ein schönes Musical-Album oder so an. Aber dann habe ich wirklich entwickelt gemerkt, nee, also hatte ich meine richtig krasse Metal-Phase, bin einfach vollkommen spontan ganz alleine nach Süddeutschland geflogen zu einem Metallica-Konzert, war
natürlich
vollkommen begeistert. Ja, und habe dann mich wirklich ausprobiert und bin jetzt eigentlich so wirklich im Bereich so Soul, aber auch so ein bisschen Rock. Eigentlich, ja, leidenschaftlich eigentlich für alles, aber vor allem so eine Musik, die irgendwie auch was in mir auslöst. Und das sind meistens wirklich Texte, die irgendwie gar nicht unbedingt so, manchmal ist es, habe ich das Gefühl, ist so in der Einfachheit ist manchmal die Kraft irgendwie. Und ich habe das Gefühl, das berührt mich manchmal sehr. Und gerade wenn es dann auch so zu meiner eigenen Geschichte passt, dann umso mehr. Und irgendwie ja, habe ich dann wirklich hart daran gearbeitet, diese Person irgendwie zu sein, dass die das halt eben auch darf, dass ich anders sein darf, als ich sonst vorher war, und habe mich da wirklich so ein bisschen aus diesen Ketten befreit, die, ich würde mal sagen, wirklich gar nicht jemand mir bewusst angelegt hat, sondern es hat sich so automatisiert. Deswegen bin ich da jetzt auch niemandem irgendwie böse. Es hat sich so ergeben. Und das war schwer, da rauszukommen, weil es war ja auch eine Sicherheit.
Das glaube ich.
Es hat mir natürlich auch ganz, ganz viel Sicherheit gebracht, ganz viel Anerkennung, Aufmerksamkeit, auch Liebe von Bezugspersonen, und sich davon erstmal zu lösen und sagen, so, nö, ich will das gar nicht so machen. Da hatte ich große Angst vor, und das hat auch wirklich so dieser Prozess hat auch wirklich mehrere Jahre gedauert.
Das glaube ich.
Aber jetzt fühlt es sich halt ganz anders an. Mhm. Ne? Also ich würde jetzt trotzdem sagen, ich bin jetzt noch nicht komplett da angekommen, wo ich möchte, aber ich habe das Gefühl, zum ersten Mal ist so ein Schleier weg und jetzt sehe ich das klarer und habe da keinen Druck mehr, dass ich sagen muss, oh ja, ich muss in diese Richtung oder in diese, einfach mal gucken, was passiert, sagen wir es mal so.
Spannend. Sehr spannend. Klingt auf jeden Fall auch nach einer aufreibenden, aber auch aufregenden Zeit. Gab es denn irgendwann mal einen Moment, wo du gemerkt hast, dass du dein Gleichgewicht gefunden hast? Also gab es vielleicht so einen Schlüsselmoment?
Ich würde sagen, als ich sehr klar sehen konnte, was mir gut tut und was nicht. Ich glaube, das waren so Momente, dass mir das immer klarer wurde. Vorher war mir das nicht bewusst. Vorher habe ich mich sehr häufig in Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen begeben, die nicht gut waren, oder habe mich hin reißen lassen zu, ne, oder also wirklich dieses Fremdbestimmtsein. Und irgendwann so ein, habe ich, glaube ich, so einen Punkt erreicht, wo ich es zum einen gemerkt habe, dass mir gewisse Personen oder gewisse Dinge, Umstände nicht gut tun. Und der zweite Schritt war dann wirklich, wo es ganz offensichtlich war und klar war, dass es wirklich irgendwo so einen Wendepunkt gab, dass so ich irgendwo in die richtige Richtung gehe, dass ich dann wirklich auch was verändert habe. Weil der erste Schritt ist ja immer dieses Wahrnehmen, dass damit haben ja schon viele Menschen wirklich so einen Struggle und ich eben auch. Aber dann wirklich diesen zweiten Schritt zu nehmen und sagen, okay, ich beiß mich da jetzt durch und löse mich von Person, das ist verdammt schwer, weil gerade dann auch so dieses People-Pleasing hinzukommt, man möchte andere Leute nicht verletzen, man selber hat aber dann auch diese Angst davor, zurückgewiesen zu werden, also es ist so ein, wirklich so ein riesen komplexes Ding gewesen. Und ich habe immer diese Erfahrung gemacht, wenn du dann irgendwann, also alle reden davon, ja, auf sich selbst Acht geben, Selbstbewusstsein. Wenn du es aber bist, dann bist du diejenige, die nervt und die rumzickt und die überreagiert. Und da, diese Erfahrung habe ich sehr, sehr, sehr häufig gemacht. Nicht nur mit einzelnen Personen, sondern immer wieder. Und ich glaube, dass sich mittlerweile fast alle Leute in meinem Umfeld daran gewöhnt haben, dass das kein Rumzicken ist, sondern dass es einfach ist, das tut mir nicht gut, ich möchte das nicht. Punkt. Das würde ich sagen, sind so, ist so ein, ja, oder auch so ein Punkt, das ist zwar jetzt eine ganz andere Ebene eigentlich, aber ich hatte irgendwann dann begonnen, ja auch Gesangsunterricht zu nehmen und habe dann mich auf ein Konzert vorbereitet, was meine Schwester immer ausrichtet. Und da habe ich dann auch passenderweise den Song This Is Me gesungen. Das war für mich ein ganz, ganz großer, ja, ein ganz großer Schlüsselmoment. Zum einen, weil ich dieses Lied extrem fühle und zum anderen, weil ich den krassesten Applaus und die krasseste Rückmeldung je in meinem ganzen Leben bekommen habe. Also es war gar nicht nur dieses Applaudieren und Standing Ovations im Song und so weiter, sondern es war wirklich dieses, es kam so viele zu mir, die haben wirklich geweint. Und das fand ich so krass.
Aber schön.
Ja, und ich erinnere mich auch noch daran, dass der Partner meiner Schwester dann auch sagte, ja, unser Kamerateam hat auch so in der Pause gefragt, was hat ihnen am besten gefallen. Sie wollten gerne so ein Potpourri zeigen an Antworten. Und er sagt, es war schwierig, weil fast alle gesagt haben, der letzte Song mit Judith war gerade das Krasseste. Das war wirklich zum einen war es natürlich schön, weil es wirklich eine Wertschätzung war, aber es hat für mich gezeigt, ich habe ja auch vorher schon mal tollen Applaus bekommen, aber das hat für mich gezeigt, ich stand zum ersten Mal wirklich als Judith auf der Bühne, habe mich frei gemacht von alten Ketten und das war richtig krass.
Wow.
Ja, also das ist bis auch heute krass. Auch, ja, das war wirklich ein richtig, richtig schöner Moment.
Das klingt auch so. Ja, apropos Ketten sprengen, dass du eine schönere Überleitung hättest du mir nicht geben können.
Ja.
Erstmal danke für deine Offenheit übrigens, was das Thema anbelangt. Finde ich sehr, sehr schön, dass du auch mutig, dass du das so offen teilst. Das nächste Thema schließt sich ja im Grunde auch einem sehr offenen Thema, was wir im Vorfeld besprochen haben, an. Und zwar hatte ich dir ja vor ein paar Wochen schon erzählt, dass ich sehr stark vermute, ADHS zu haben und auch mich damit sehr konkret beschäftige, wie ich meinen Alltag so umstrukturieren kann, dass ich mich besser fühle, aber auch wie ich meine Art zu denken zum Vorteil nutzen kann. Also dass es immer dieses negativ Belastete ist. Ne? Und wir hatten ja im Vorfeld auch, wie gesagt, schon drüber gesprochen, welche Einblicke du gerne in deine Welt geben möchtest. Und wir beide waren uns ja sehr, sehr schnell einig, dass das Thema ADHS da und Struktur und UnternehmerInnentum im Vorfeld stehen muss, sozusagen.
Ja.
Du bist ja nämlich gerade in der ADHS-Diagnostik. Kannst du uns erzählen, wie der Weg bislang für dich da war?
Das sprengt hier den ganzen Rahmen ein. Also es ist sehr komplex, muss man wirklich sagen. Es ist sehr komplex und man merkt ja auch immer wieder, dass gerade im Netz auch bei dem Thema ADHS es wirklich ja immer wieder die Gemüter erhitzt.
Ja.
Und es ist, kann ich sagen, es ist ganz klar diagnostizierbar. Also dieser ganze Rummel und dieser ganze Hate und Stress um Menschen, die den Verdacht haben oder jetzt eine Diagnose haben. Also ich finde das völlig fehl am Platz. Es ist ganz klar diagnostizierbar. Es ist sehr komplex, aber es gibt eine klare Antwort. Und die gibt es bei mir seit ein paar Monaten. Und es war für mich eine sehr große Erleichterung, aber es war für mich im Endeffekt der Grund, ich habe zwar sehr viel erreicht mit all meinen Therapien, die ich gemacht habe. Seit meinem 8. Lebensjahr habe ich, es hat meine Mutter mir tatsächlich erzählt, so gut erinnere ich mich nicht mehr dran, aber habe ich gesagt, Mama, mit mir stimmt was nicht, ich will zu einer Psychologin.
Wow.
Ja. Mm. Und das hat auch lange gedauert, dass ich das als Stärke tatsächlich wahrnehmen konnte. Aber es hat sehr früh bei mir angefangen mit Therapien. Mm. Und ich wollte immer an mir arbeiten. Ich wollte immer, dass diese Dinge, die bei mir dann irgendwie aufkamen, ich wollte dem nicht einfach sagen, ja, dann kann ich nicht arbeiten. Ja, dann ist es so. Ich habe immer gesagt, ich möchte ein glückliches, zufriedenes Leben haben und habe da immer wirklich stark versucht, dran zu arbeiten. Aber es hat nie zu 100% gefruchtet. Mhm. Es war immer mehr so ein Stabilisieren für die nächsten Monate. Und es ist nie ganz weggegangen. Und es gab auch einfach Symptome, die auch meinen ursprünglichen Diagnosen, die ich so in den ganzen Jahren gesammelt habe, es hat immer was gefehlt. Es hat immer dieses entscheidende, aber warum? Dieses, warum habe ich eine Angststörung entwickelt? Warum bin ich so krass depressiv geworden? Wovon? Ich habe nie so diese klassische, gut, es gibt ja auch manchmal nicht nur die eine Ursache, aber es war für mich nie ersichtlich. Und wie gesagt, auch in den Phasen, in denen ich nicht stark depressiv war oder keine starken Angstzustände und so weiter hatte, gab es trotzdem Dinge, die einfach unerklärlich sind. Mhm. Und wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, auch im positiven Sinne manchmal. Und ich glaube, irgendwann wurde dieses Thema immer größer, immer größer. Ich habe selber vor 2-3 Jahren habe ich angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es war irgendwann einfach so, dass ich auf Instagram ein Video gesehen habe, was sehr komödiantisch so dargestellt worden ist. Und das hat mich total getriggert, weil für mich sind halt so schnöde Berichte über irgendwelche Krankheiten, das catcht mich nicht. Und es war so extrem witzig dargestellt, dass ich gedacht habe, das kenne ich voll. Das war so spezifisch. Das ging nämlich, worüber wir uns unterhalten, über dieses typische Thema, so typisch neues Hobby. Erstmal drauf total fokussiert und dann verpufft das nach kürzester Zeit. Und dann bin ich da fündig geworden. Und das gab diesen ersten Anstoß und habe mich dann, so gut es dann halt geht mit ADHS, mich versucht drum zu kümmern, was 3 Jahre gedauert hat, bis ich dann wirklich diese Diagnose hatte. Das muss ich auch dazu sagen. Na, also es ist sehr komplex, es ist auch schwer, Fachleute zu finden.
Ja.
Das ist leider unterirdisch und es betrifft einen großen Teil der Gesellschaft. Es ist für mich auch keine Krankheit, es ist eine Art, wie das Gehirn funktioniert. Deswegen ist es gar nicht so abwegig, dass viele Menschen tatsächlich jetzt ihre Diagnose erst bekommen, gerade auch Frauen. Deswegen das ist wirklich ein komplexer Weg gewesen dahin. Und dann ist die Diagnostik selber natürlich auch einfach aufwendig.
Ja, klingt auch nach einem sehr langwierigen Prozess natürlich. Und ich glaube, das hast du eben auch schon gesagt, dass das auch etwas ist, was wahrscheinlich noch dauern wird, bis man da für sich auch so einen Rhythmus hat, ne, der funktioniert. Und das führt mich im Grunde zur nächsten Frage. Hast du denn Änderungen seit deiner Diagnose bekommen? Seitdem du deine Diagnose bekommen hast, hast du da einen Unterschied gemerkt in der Art, wie du arbeitest oder deinen Tag strukturierst?
Ja, ich nehme es wirklich jetzt als etwas an, was ich mitbedenken muss. Ich muss mitbedenken, dass ich mich nur eine gewisse Zeit konzentrieren kann. Ich muss bedenken, dass ich schnell einen krassen Overload bekommen kann. Ich kann aber auch mitbedenken, dass es Chancen hat, dass ich weiß, ich kann unglaublich kreativ sein. Und habe tatsächlich angefangen, mehr darauf zu achten, vorher zu planen. Also sonst war es oft so sehr impulsiv, dass, oh, ich kann mich gerade nicht konzentrieren, ja gut, dann ist es jetzt so, dann mache ich halt nichts. Und ich kann es natürlich auch nicht abstellen, das ist klar, aber man kann gewisse Dinge vorbeugen. Und mal so ein ganz typisches Beispiel, ich mache immer einen Tagesplan und immer einen Wochenplan. Und diesen Wochenplan mache ich meistens sonntags, weil ich dann so weiß, was steht in dieser Woche an. Und so ein typisches Beispiel ist, wenn ich weiß, ich habe da schon gewisse Termine, schon vielleicht ist der Kalender für diese Woche schon recht gefüllt, bin ich ganz streng. Wenn dann eine Freundin fragt, wollen wir uns treffen, sage ich nein, es geht diese Woche nicht. Wenn dann irgendjemand fragt, können wir das dann und dann machen und es jetzt kein Notfall ist, sage ich jetzt mal, sage ich nein. Wenn dann weiß ich auch, es ist eine Woche, in dem keine großen Veränderungen, da muss ich nicht die Welt retten, da muss ich mich nicht komplett umkrempeln. Ja. Es ist dann einfach eine Woche, in der ich arbeite und wenn ich das geschafft habe, Haken hinter, gut gemacht. Punkt. Mm. Und wenn ich dann aber wieder eine Woche habe, wo ich sehe, hey, ich habe so gut wie gar keine Termine, es steht nicht so viel an, gerade so in der Nebensaison auch von den Hochzeiten, da ist natürlich etwas weniger bei mir, weiß ich, es ist Zeit oder Puffer sozusagen da, um gewisse Dinge vielleicht zu verändern, an gewissen Dingen wie renovieren zum Beispiel. Also es können sowohl im privaten Bereich sein, weil da mache ich tatsächlich für mich auch gar keinen Unterschied mehr. Ich habe immer vorher so dieses Augenmerk auch gelegt auf Arbeit, aber für mich ist mein Privatleben ja auch manchmal einfach wahnsinnig anstrengend, obwohl ja für niemand etwas kann. Mhm. Aber es ist eigentlich eine durchgehende Überforderung, ein durchgehendes Gestresstsein. Und das muss man alles unter einen Hut kriegen. Also ich kann die größten, krassesten Projekte im Handumdrehen hinkriegen, aber den Alltag bewältigen, das ist die Herausforderung.
Total.
Und das ist durchgehend so. Und das ist, glaube ich, für Außenstehende manchmal dann auch gar nicht so leicht. Aber ich habe mittlerweile, würde ich mal sagen, nur noch Freunde, die das zum einen wissen, die das auch nicht mehr hinterfragen, wenn ich einfach sage, diese Woche ist zu krass. Oder auch mal sage, die nächsten 3 Wochen geht gar nicht. Das ist so.
Ne? Das ist so.
Aber ich gucke da wirklich ganz genau, dass ich das ganz aktiv mit einplane, dass ich weiß, ADHS ist aktiv, ob ich möchte oder nicht. Und ich das Ganze einfach, ich möchte mich davon nicht kontrollieren lassen, das ist klar. Aber ich möchte halt eben auch das Ganze nicht sehen als der böse Feind, den ich unterdrücken muss, weil das funktioniert sowieso nicht. Das habe ich jahrelang unbewusst, ohne es zu wissen, ja einfach gemacht, dass ich gesagt, nein, und du machst jetzt diese To-Do-Liste und du wirst die jetzt abarbeiten. Ja, und jeden Tag diesen Misserfolg zu haben, dass du von den 10 Dingen, die du aufgeschrieben hast, manchmal eine Sache schaffe ich, 2. Und es sind andere Herangehensweisen. Ich bin milder mit mir. Genau. Und es gibt mir auch Hoffnung, muss ich sagen. Ich bin dadurch einfach weniger gestresst, weil ich weiß, es hat eine Ursache und ich gehe diese Ursache an und kann es jetzt Stück für Stück verbessern und an mir arbeiten.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Ich finde es auch sehr, 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 sehr spannend, wie ähnlich das auch viele Frauen, mit denen ich mich jetzt in den letzten Wochen darüber unterhalten habe, die auch zum Beispiel Diagnose sind oder mitten in diesem diagnostischen Prozess, wie sehr immer unterschwellig dieses Gefühl von ich bin eine Versagerin da ist und ich krieg nichts auf die Kette, warum, was stimmt nicht mit mir und. Und interessanterweise, wenn ich zum Beispiel auch bei Freundinnen dann sage, schreib mal auf, was machst du denn über den Tag, wird ja ganz klar, wie viel diese Personen auch schaffen, ohne das auf dem Schirm zu haben, weil es dann kein Riesenerfolg ist. Ne? Und ich nenne das ja meine Tada-Liste. Ich glaube, das hatte ich auch mal erzählt, dass ich ja auch angefangen habe für mich. Und selbst Aufgaben, die 5 Minuten dauern, ich brauche das, um einfach meine Bestätigung zu haben, dass ich doch viel mache und nicht das Gefühl habe, ich bin die ganze Zeit nur faul. Also es ist sehr, sehr paradox irgendwie. Aber ich merke einfach immer wieder, wie sehr mir diese Struktur hilft, mich darin nicht zu verlieren. Das hast du auch super formuliert, ne? Aber auf der anderen Seite auch mir den Raum zu geben, weil ich merke, wie viel effektiver ich dann bin, wenn ich mir Pausen gönne. Das habe ich vorher nie gemacht. Also ich habe das Gefühl, ich habe immer durchgearbeitet wie so eine Maschine und irgendwann mal der Körper lässt das jetzt bei mir zumindest nicht mehr
zu. Ja.
Und sagt so, nee, 20 habe ich hier einiges verziehen, heute geht es nicht mehr. Und das finde ich halt super, super interessant, wie weit verbreitet das ist.
Ja, und ich glaube, das ist unter allen Menschen verbreitet. Ja. Menschen mit ADHS nehmen das sowieso mit aufgrund der Erkrankung oder des Syndroms. Aber ich glaube, unsere Gesellschaft, deswegen gibt es ja auch dieses typische Thema, die hat wo ADHS oder der hat wo ADHS, weil sich dieses typische chronisch Gestresste und dieser Druck in der Gesellschaft sehr, sehr, sehr ähnlich auch zeigt, wie ADHS ein Teil von ADHS ganz wichtig sein kann. ADHS ist nicht nur, ich bin gestresst. Das ist ganz klar. Es ist viel, viel komplexer.
Ja.
Aber deswegen haben, glaube ich, viele diesen Zugang dazu und vielleicht auch den Verdacht, dass sie ADHS haben könnten. Und es ist ja auch so, unsere Gesellschaft, auch wenn das Bewusstsein dafür größer wird, dass es nicht nur Arbeiten im Leben gibt, das dauert, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr lange, bis das wirklich überall angekommen ist. Es dauert noch Generationen. Die kommenden Generationen machen es ja schon zum Teil sehr gut vor, wie ich finde, dieses für sich einstehen und zu sagen, es geht, für mich ist das Thema komplett fehl am Platz, immer davon Faulheit zu sprechen. Das finde ich ganz fürchterlich.
Ja.
Es geht einfach um dieses Wahrnehmen von, warum muss es in der Gesellschaft immer nur an erster Stelle immer nur um Leistung gehen. Mhm. Immer nur um Leistung, die für andere sichtbar ist. Das ist das Problem. Ganz, ganz viele Dinge, die ich zum Beispiel in vielen Jahren geleistet habe, sind für Menschen von außen nicht sichtbar gewesen. Mhm. Und es gab Zeiten, wo ich wusste, Familientreffen, dies, das, jenes, ich muss mich wieder erklären.
Ja.
Da hast du ja schon wieder nichts gemacht, so ungefähr. Und das war fürchterlich. Ich habe da so drunter gelitten.
Mhm.
Und das gibt dir wirklich so ein Riesenkomplex, so eine Riesenbubble ist das von Gefühl, du kriegst nichts hin, es ist nichts genug, egal. Also ich glaube, bei ADHS ist es wirklich noch schlimmer, weil du ja wirklich oft einfach Misserfolge hast, muss ich ganz klar sagen. Bin so oft gescheitert. Ich bin so oft, habe ich wieder neu angesetzt und wollte dies, wollte das und ich habe es nicht richtig hingekriegt.
Ja.
Und dann plus eine Gesellschaft, wo es immer um höher, schneller weitergeht, um wirtschaftlichen Erfolg, um Vorzeigen, wie ich habe jetzt geheiratet, ich kriege jetzt Kinder, ich habe jetzt ein Haus, ich habe jetzt dieses dicke Auto und so weiter.
Mhm.
Und ich habe kaum Freunde, die so sind. Ich bewege mich in diesen Kreisen fast gar nicht mehr. Und ich fühle mich auch extrem unwohl in diesen Kreisen, weil ich auch ganz genau weiß, es ist so eine Fassade und es ist so albern, sich nur im Leben darauf zu fokussieren.
Mhm.
Und im Endeffekt muss man, glaube ich, für sich immer einen Weg finden. Ich glaube, man sollte natürlich nicht als totales Arschloch durchs Leben geht, das auf gar keinen Fall. Aber es ist einfach diese Mischung auf sich hören, was möchte ich, was ist mir wichtig und natürlich auch eben nicht durchs Leben gehen und andere Menschen verletzen und nur egoistisch sein. Es ist wie immer der goldene Mittelweg.
Voll, ich glaube, das trifft es für mich immer so, dieser Ursprungssatz, ich weiß gar nicht, von wem der ist, dass wie du behandelt werden möchtest, so behandle auch andere oder was du nicht willst, dass man dir antut, tu auch keinen anderen.
Ja, und das kenne ich aus dem Kindergarten.
Genau, ist uralt und kennt wahrscheinlich jede Person, die auch heute zuhört. Und für mich ist es eher das Erlernen von Grenzen setzen. Und zwar auch nicht nur für außen, also nicht nur zu sagen zu Menschen in meinem Leben, so okay, das ist jetzt meine Grenze, sondern auch zu mir selber. Ich glaube, das war der schwierigere Punkt auch, dass ich gesagt habe, kann einfach nicht mehr als das. Und das ist ja nicht nichts, ne? Und das auch zu akzeptieren, dass manche Sachen einfach auch nicht so laufen, wie man die auch gerne hätte. Ich glaube, das ist für mich auch nochmal diese Grenzen zu akzeptieren. Fand ich sehr, sehr schwierig.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass man sich selber dieses Zugestehen, es ist jetzt gerade nicht die Zeit, wie ich vorhin gesagt habe, die Welt zu retten, die Welt zu verändern. Es ist jetzt okay. Es reicht vollkommen aus, wenn du gerade nicht optimierst. Also es ist, ne, deswegen, es ist so extrem komplex, das Vergleichen, Social Media, Gesellschaft. Man ist immer wieder damit konfrontiert, sich selbst zu optimieren, das um sich herum zu optimieren. Und da muss man sehr achtsam mit sich umgehen.
Definitiv. Gibt es denn bei dir Tools, die du nutzt, um deinen Tag besser zu strukturieren? Kannst du uns mal in deinen Alltag mitnehmen?
Mhm. Also es gibt so zum einen wirklich berufliche Dinge, die mir da mittlerweile sehr gut helfen. Das ist eine Software zum einen, die nennt sich ClickUp, die durfte ich in meiner alten Agentur kennenlernen, wo ich gearbeitet habe. Das ist eigentlich so ein Programm, so Projektmanagement für, gerade wenn man im Team arbeitet, da gibt es auch viele verschiedene. Es muss auch nicht ClickUp sein, das ist auch sehr komplex, muss
ich
sagen.
Wir machen keine Werbung, keine Sorge. Nee, ne?
Genau. Das kann alles Mögliche sein. Aber das war für mich, also gerade für, glaube ich, alle Leute, die Kunden haben, die Dienstleistungen anbieten, das ist super. Mhm. Das hilft mir, weil alles an einem Ort ist. Ich öffne diese App am Computer und habe dann eine Liste chronologisch aufgebaut, ich nenne sie jetzt mal Hochzeit Lisa und Philipp, Datum dazu. Und wenn ich da draufklicke, finde ich alles Zugehörige, was dazu gehört. Also alles, was wichtig ist an einem Ort. Sprich, sowas wie zum Beispiel gerade jetzt im Bereich Hochzeitsgesang. Wo ist die Kirche, beziehungsweise wo ist die Location, die Adressen, die Uhrzeiten, Notfallnummern, die Verträge lade ich da hoch, die Rechnung, die ich fertig mache, lade ich da hoch, die Angebote, dass alles an einem Ort ist. Mhm. Und wenn dann zum Beispiel diese, da gibt es auch Automatisierung, zum Beispiel sowas wie, wenn das dann vorbei ist, schicke ich das in den Ordner, sozusagen vergangene Gigs, dann kann ich da was bearbeiten habe ich die Rechnung schon geschickt, haben die Leute das Geld schon überwiesen und. Also es ist wirklich dieses, ich würde niemals den Überblick behalten. Ich würde es versäumen, dass Leute könnten ihre Rechnung nicht bezahlen und ich würde es nicht merken. Wirklich, ja.
Hat sie also, nicht laut gesagt.
Na. Ne, also wirklich so bin ich. Also da muss ich ganz ehrlich auch mit mir ins Gericht gehen und einfach auch realistisch sagen zu mir, Judith, du bist chaotisch, du bist eine Chaos-Queen, es ist aber nicht schlimm. Punkt. Mhm. Dafür habe ich andere Stärken und die lasse ich gar nicht erst mehr so extrem aufkommen. Ja, ne, sowas zum Beispiel wirklich. Oder was ich auch gemerkt, das ist jetzt kein klassisches Tool, aber tatsächlich einen schönen Arbeitsplatz. Also das habe ich immer sehr, sehr, sehr unterschätzt. Ja. Also das habe ich jetzt zum ersten Mal dadurch, dass ich jetzt mein Haus habe und jetzt die Möglichkeit habe, so zu dekorieren, zu renovieren, wie ich möchte, diese Ruhe, die ich brauche. Und da ist es vollkommen egal, ob ich jetzt den pinken Blumentopf brauche oder gar keinen. Es geht darum, etwas zu schaffen, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich nicht ablenken lasse. Also wo ich auch mit Freude hingehe, wo ich diesen Raum sehe und denke, ja, schön, ich freue mich da drauf. Weil das ist mein Büro, ich verbringe da verdammt viel Zeit unter der Woche. Ne? Und ansonsten wirklich, sage ich jetzt mal so, das ganz altbewährte System mit einer To-Do-Liste. Das finde ich immer schön für mich. Ich mache im gleichen Atemzug, wenn ich diese Wochenübersicht mache für mich und schaue, okay, was steht an, mache ich das Gleiche auch für den Bereich des Berufs. Ich schreibe mir meistens schon immer jeden Tag auf der linken Seite meines Buches immer auf, was sind so die allgemeinen To-Dos, was steht an, was ist wichtig und gerade die Dinge, bei denen ich zum Beispiel weiß, ich sag jetzt mal, es ist ein Freitag oder ein Donnerstagabend und ich habe eine neue Anfrage bekommen, schreibe ich den Leuten, hey, ich mache das Angebot fertig, ihr habt spätestens am Montag von mir ein Angebot. Sowas zum Beispiel, dann weiß ich, ich schreibe mir das auf, Angebot für XY erstellen. Mhm. Und das sammelt sich dann immer und immer zu Beginn der Woche gliedere ich dann wirklich von Montag bis Freitag, ist auch ganz wichtig. Eigentlich Freitag nehme ich meistens eigentlich noch raus, weil ich freitags auch oft einfach dann in der Buchung schon bin.
Ja.
Und dann gliedere ich das auf und guck, okay, du hast diese, ich nenne das jetzt mal 20 To-Dos, wie bringst du das Weil früher war ich so, okay, diese 20 To-Dos, das muss jetzt alles heute am Montag abgearbeitet werden. Ja. Funktioniert nicht. Warum?
Ja.
So, ne? Und dann gucke ich ganz klar, okay, welcher Kunde kann vielleicht auch noch mal einen Tag warten? Was ist wichtig, was ist unwichtig? Und dann gliedere ich mir diese Woche. Also es ist eigentlich ganz, ganz simpel. Mhm. Und ich glaube, dass es ist wirklich ganz altbewährte Methode, einfach zu priorisieren, was ist wichtig, was nicht. Aber diese Tools helfen. Also es muss, es darf der super fancy Kalender sein.
Zwinker, zwinker.
Aber es darf ein Blatt Papier sein. Also einfach Tools, würde ich sagen, finden, wo ich gerne mit arbeite. Also ich bin auch so ein Papeterie-Mensch, muss ich auch ganz klar dazu sagen. Also das finde ich super schön. Ich bin auch so ein visueller Mensch. Es ist für mich viel angenehmer, es nicht alles nur digital zu haben.
Ja.
Genau. Das sind, würde ich sagen, so die Dinge, die mir am meisten, ja, also natürlich auch noch so andere digitale Geschichten, wie wirklich auch eine funktionierende Website, dass da alles läuft, dass man sich um diese Dinge nicht ständig wieder kümmern muss, dass es einfach reibungslos ist, damit man irgendwo seine Kreativität dann auch auf das lenken kann, was wichtig ist.
Ja, definitiv. Ja,
man ist halt irgendwo so ein Mini-Unternehmen, wenn man solo selbstständig ist. Mhm. Und man muss sich halt um alle Bereiche kümmern. Ne? Man macht selber die Buchhaltung, man macht die Werbung, man macht aber die Verträge und so weiter.
Ja.
Und da muss man so einen guten Balance finden, dass irgendwie alle Bereiche ja auch funktionieren. Und dann finde ich, ist es umso wichtiger, dass wirklich so dieses Grundgerüst muss solide sein, weil sonst kommt man, gerade wenn man ADHS hat oder einfach gestresst ist, überfordert ist, emotional aufgewühlt, wie man es auch immer, es gibt so viele verschiedene Gemütszustände, sage ich jetzt mal, dann hat man da, nimmt man sich da schon mal ganz, ganz viel potenzielle Probleme weg, wenn so
Total.
Die Grundgeschichten wirklich gut laufen.
Total. Ich finde es auch interessant, weil ich bin ja auch sehr, sehr viel digital unterwegs, weil ich es hasse, wenn es unordentlich ist. Also es macht noch mehr Chaos in meinem Kopf. Aber es ist trotzdem, brauche ich Papier, also mein Kalender, den habe ich ja vorhin, bevor wir gestartet sind, ganz stolz gezeigt, für nächstes Jahr, weil ich möchte dort kleine, süße Zeichnungen reinmachen. Ich möchte da meine Woche nochmal wirklich bewusst reinschreiben. Und das klang für mich damals, als ich gedacht habe, irgendwie fehlt mir so ein bisschen, ich will nicht sagen Schönheit in der Arbeit, die ich mache, die ja sowieso technisch ist, ne? Aber diese Leichtigkeit fehlt mir da und es hat mir so viel Freude bereitet. Ich habe ja eben, kann ich Anne jetzt mal zeigen, hier meine Stiftesammlung.
Genuss, ne?
Stiftesammlung hier.
Ja, genau.
Schon parat gelegt und freue mich da auch. Fast jeden Tag male ich da drin und probiere aus und das macht mich einfach happy. Und ich glaube, diesen Wohlfühlort zu haben und auch etwas zu haben, was einem Spaß macht, das ist ja das größte Geschenk eigentlich. Und für mich war es früher interessanterweise immer so, nee, das ist nicht effizient, also lässt du es mal bleiben.
Mhm.
Und
diesen
Spagat hinzukriegen, zu sagen, ja, es mag vielleicht nicht effizient sein, aber es ist trotzdem etwas, was mir hilft, das Gefühl zu haben, ich lebe auch und arbeite nicht nur. Es sind jetzt diese kleinen Dinge. Ne?
Genau, man darf das genießen. Und ist tatsächlich auch so, dass ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen, ob es war wahrscheinlich eher ein Hörbuch, weil so lesen ist manchmal nicht so meine Stärke. Da ging es nämlich tatsächlich um dieses also dieses Prokrastinieren, Überwinden, wie kommt man wirklich ins Handeln und wie schafft man es auch, dass wirklich auch dieser Dopamin-Kick, der normalerweise bei jemandem einsetzt, wenn man etwas abgeschlossen hat, auch bei mir da ist.
Mhm.
Und tatsächlich ist es so, dann neigt man dazu, die Dinge besonders schön auch zu machen. Das ist wie ein Ritual, wie etwas, was man zelebriert. Das mag für Äußerem, also von außen, ganz oft so, dass man denkt, oh, mach es doch einfach. Aber ich beobachte das ja auch bei anderen.
Ja,
total, aber es ist wirklich so, ich zelebriere das, weil je größer und länger dieser Prozess ist und je intensiver man sich, ne, sprich mit Schönstiften und etwas gestalten, desto größer ist irgendwo auch dieses Gefühl nachher am Ende, ich habe das geschafft. Und wenn, mal ganz ehrlich, wenn man damit wirklich dann einfach auch zum einen glücklicher ist und auch wirklich produktiver ist, mach es.
Ja, voll.
Also, ne, es gibt leider so oft, trifft man immer wieder auf Menschen, die das so kaputt reden, die das so runterreden. Und es ist immer so dieses, oh ja, dieses ganz, diese Instagram-Welt und so. Ja, ein Teil stimmt es ja auch, aber ich denke mir einfach so, es ist doch egal, lass diese Person es doch ausprobieren, lass diese Person es doch machen. Und wenn sie 1000 Stifte zu Hause hat oder irgendwas, ich finde das richtig gut, weil das irgendwo auch diese Wertschätzung zeigt, die man für sich selber hat und für seine Arbeit.
Total. Ne?
Also wie viele Menschen gehen einfach stur ihrer Arbeit nach, sind genervt, sind frustriert und dieses Zelebrieren und für sich selber auch Mittel und Wege finden, das schön zu gestalten, ist ganz, ganz wichtig.
Total. Also
zu 100%.
Definitiv.
Ja.
An die ganzen ZuhörerInnen, ich habe eine Frage auch an euch. Habt ihr Tools, die für euch gut funktionieren? Schreibt mir gerne eure Gedanken zu dem Thema auf Instagram in einem Podcast-Post rein. Würde mich mal, oder vielleicht auch dich, Judith, bestimmt interessieren. Vielleicht ist da der ein oder andere Tipp für uns auch nochmal dabei, den wir im Schirm haben.
Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, dass man ja manchmal so in so einem Überlebensmodus irgendwie ist und man da sehr kreativ wird, wie man an Dinge kommt. Da bin ich gespannt, was vielleicht deine Zuhörerinnen da vielleicht an Ideen haben.
Ja, bin ich auch. Ja. Vielen Dank, dass du so offen über das Thema gesprochen hast. Ich würde natürlich, weil wir sind ja hier auch im Tontechnik-Talk, auch nochmal über deine Musik sprechen und über deine Pläne. Das heißt, du bist ja sehr stark gebucht, was total schön ist und mich natürlich auch total freut für dich, dass du pro Jahr schon für nächstes Jahr fast ausgebucht bist, hast du erzählt. Mhm. Ne? Das ist richtig, richtig schön, freut mich sehr. Und auf der anderen Seite steht ja deine eigene Musik und da hast du ja bei mir den Kurs, den Digitalkurs startet durch mit GarageBand gemacht und hast einen super, super, super schönen Song als Demo-Version erstellt. Und was ist so für dich aktuell der Stand mit deiner Musik? Ist das für dich gerade etwas, was in kurzer Sicht machbar ist?
Ich glaube, sobald sich gewisse Dinge in meinem Leben verändert haben und auch meine Therapie beginnt, bin ich sehr davon überzeugt, dass diese Dinge sehr, ja, ich will gar nicht sagen, dass es einfach wird, aber ich habe dieses Vertrauen in mich, wenn gewisse Umstände besser sind, wird das funktionieren.
Schön.
Ich hatte es dir ja damals schon gebeichtet sozusagen, dass also dein Kurs ist ja grundsätzlich so aufgebaut, dass man sich die Zeit natürlich komplett frei selber einteilen kann und wie es halt mit ADHS ist. Ich habe vieles auf den letzten Drücker gemacht und ich habe wirklich da gesessen. Ich hatte wirklich auch ein bisschen Tränen in den Augen, weil ich gedacht habe, ich habe mich die ganzen Wochen schon wieder so gestresst, dass ich wieder gedacht habe, es war klar, du kriegst es nicht hin, es ist zu wenig Zeit und was es ja überhaupt nicht war. Und habe dann wirklich in dieser kürzesten Zeit diesen schönen, weiß ich nicht, 30 Sekunden Demosong erstellt und war so zufrieden mit dem, was ich gemacht habe.
Der war auch schön.
Das ist schön. Und es ist toll. Und ich war richtig stolz auf mich und war gleichzeitig aber auch traurig, weil ich gedacht habe, und jetzt überleg mal, was du erschaffen könntest, wenn du dein Potenzial nutzen kannst. Ja, wirklich. Das ist so, ich bin immer wieder unter meinen Möglichkeiten. Ich weiß, dass ich, hatten wir auch schon mal gesprochen, dass ich, glaube ich, auch was zu erzählen habe, dass ich eine Geschichte zu erzählen habe, dass Leute sich damit auch, glaube ich, oft identifizieren können. Also zumindest so die Menschen, die ich dann ansprechen möchte. Und ich einfach aufgrund von gewissen Umständen nicht an mangelndem Talent oder Motivation da gar nicht hinkomme. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn gewisse Umstände sich verbessern, die ja viele Jahre gar nicht gingen, weil irgendwo diese Erkrankung ja auch komplett unentdeckt war.
Ja.
Ich jetzt erst überhaupt die Möglichkeit habe, jetzt stelle ich die Weichen für ganz, ganz viel. Und ich glaube, dass sich ganz, ganz viele Dinge automatisieren werden, weil viele Dinge gar nicht mehr, es hat sich ja jetzt schon ganz, ganz viel auch aufgrund des Medikaments ja auch schon verbessert, ganz viele Kleinigkeiten. Und es ist eine Frage der Zeit für mich, bis das alles so gefestigt ist und ich so so ein paar Dinge auch nachgeholt habe, dann muss ich schon auch sagen, dass da einige Dinge auch noch auf meiner Liste stehen, dass ich denke, das will ich hinkriegen.
Schön.
Und weil das für mich dann auch einfach der Weg ist, mich auch mehr kreativ auszuleben. Ich liebe meinen Job als Hochzeitssängerin. Ich finde es total schön. Aber es ist, manchmal fehlt mir der Part, da wirklich mich selber dann auch noch kreativer ausleben zu lassen, zu können. Ich mag das schon viel und ich finde, habe auch das Glück, dass viele meiner Kunden da auch sehr experimentierfreudig sind.
Mhm.
Aber ich bin wirklich gespannt und blicke da sehr, sehr, sehr positiv in die Zukunft, dass ich dieses Thema zu einem großen Teil irgendwann meines Lebens wirklich wird. Und ich glaube, dass ich es gar nicht sehe als einen Job, den ich dann so nach dem Motto, ich muss jetzt eigene Musik machen, weil es ist einfach ein Bedürfnis, es ist ein innerliches Bedürfnis, welches ich sehr gerne stillen möchte, ich es aber viele Jahre einfach nicht konnte. Und ich glaube, sobald gewisse Dinge, wird dieser Weg auch frei.
Ja.
Und weil eine gewisse Disziplin, gewisses Ding, man muss ja auch irgendwo, man muss lernen, es ist Arbeit und so weiter. Und wenn man einfach schon so wirklich mit den kleinsten Dingen im Alltag, die schon zu krass sind, sind manchmal andere Projekte einfach gar nicht umsetzbar.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe ja auch in meinem super tollen Kalender schon meine Sachen angetragen, die ich für nächstes Jahr zum Beispiel auch lernen möchte. Und ich glaube, wenn ich das alles geschrieben sehe, weiß ich auch, das ist halt nicht realisierbar in einem Jahr.
Hm. Ja. Ne?
Und ich glaube, dafür ist auch da wieder Struktur nochmal ganz gut, mal sich zu vergewissern, wie lange andere Menschen für solche Aufgaben brauchen und dass es halt utopisch ist. Selbst wenn man manchmal in diesem Tunnel ist und man so einen Hyperfokus hat und dann auch viel abgearbeitet kriegt, was super ist, das habe ich aber ja auch nicht jeden Tag, ne? Und auch nicht jeden Tag über lange Zeit. Und ich finde, dass dieses zu sich selber lieb zu sein und zu sagen, ich schaffe mir meine Umwelt so, wie es für mich passt, wie es gerade richtig ist, mit dem Fokus auch bei dir mit auf Musik, sobald sich gewisse Dinge gelegt haben, weil es bedarf einer gewissen Routine. Ne, ich erinnere mich an ein Gespräch mit der Friederike, mit ihr hatte ich auch mal einen Podcast geführt, die war auch Teil meiner Jahresmasterclass vor einiger Zeit. Und bei ihr war das so, dass sie gesagt hat, ich kann morgens nur schreiben an Songs und die hat jeden Morgen 15 Minuten geschrieben und daraus entstanden 5 Songs. Natürlich cool. Nicht an einem Tag, ne? Aber diese Routine, wenn man die einmal etabliert hat, ist es so, es gehört dann zu einem selber und dadurch kriegt man ja auch Sachen einfach umgesetzt.
Und
genau. Ja, ich würde sagen, wir sind fast am Ende angekommen. Ich habe noch 2 Fragen an dich. Die eine ist, wo können meine ZuhörerInnen dich finden? Kannst du uns deine Instagram nochmal nennen?
Ich glaube, Judith_Button_.
Okay, wir verlinken natürlich in den Shownotes.
Also ich kenne meine Website. www.judithpatten.com.
Sehr
das
gut.
Weiß ich, genau.
Ja.
Und da sind einige Hörproben, aber bei Instagram war ich in den letzten Monaten etwas weniger aktiv, aber da bin ich auf jeden Fall vertreten und da findet man mich.
Sehr schön, also auf jeden Fall mal reinhören. Ich finde sowieso auch deine Social Media Content, ne, auch von den Farben, ich finde das so einladend schön. Ne? Ich bin
sehr
ein
schön.
Fan. Ja. Und guckt auf jeden Fall in die Shownotes rein, da verlinken wir beide Seiten mal, dass die Leute dich auch finden und vielleicht dich auch buchen, das wäre natürlich auch cool.
Na klar, sehr gerne. Gerade so dieser Bereich Eventgesang wird auch immer größer. Es hat natürlich so als Basis mit Hochzeitsgesang angefangen, aber an sich ist Live-Musik und Live-Gesang für alle Möglichkeiten, also ne, es passt immer.
Ja, natürlich. Wer will eine Judith nicht auf dem Event haben?
Nee, doch, also es ist wirklich, also das mache ich immer wieder die Erfahrung, dass ich hatte das, vor kurzem hatte ich eine Anfrage, es wird jetzt im Dezember sein, eine Firma, die eine Weihnachtsfeier haben. Es ist eine etwas größere Firma, die auch bisschen mehr Budget haben und so weiter. Die machen da richtig cool mit Foodtruck und die wollen so einen Weihnachtsmarkt kreieren und so. Mhm. Und die haben gesagt so, nee, wir wollen auch irgendwie nochmal was Besonderes und so. Und es wird richtig nett, richtig, richtig schön. Und dementsprechend, ja, es gibt so viele Möglichkeiten eigentlich, das mit einzubinden. Es ist halt einfach dann sehr besonders.
Ja.
Es ist einfach eine besondere Atmosphäre, die man da kreieren kann. Und das hat schon immer was, es sind immer so Vibes, die man so richtig spürt, auch unter den Menschen. Musik drückt aus, Musik berührt, Musik verbindet und das spürt man dann an solchen Events.
Sehr schön. Ja, besser hätte ich es nicht formulieren können. Das heißt, du hast noch eine Frage, dann entlasse ich dich in deinen Feierabend. Mit all dem Wissen, was du jetzt hast, was würdest du deinem jüngeren Ich raten?
Du darfst Dinge einfordern.
Mmh. Oh, schön.
Ja.
Mhm.
Ja. Mhm. Ja, das würde ich meinem jüngeren Ich sagen, weil das...
Schön.
Es wird einem schnell beigebracht, nein, darf man nicht, aber man darf es.
Ja.
Man darf
Sehr es. Schön. Das freut mich. Vielen, vielen Dank, dass du heute meine Gästin warst. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch, wie immer. Genau, und ich würde sagen, schaut gerne die ZuhörerInnen in die Shownotes rein und schaut euch auch die Seiten von der lieben Judith an. Und ich hoffe, ihr hattet heute so viel Spaß wie wir beiden.
Das hoffe ich nämlich auch, weil wir waren noch eigentlich wieder, wir hatten wieder Spaß, wir haben wieder viel gelacht, wir haben uns gut, also ich fühlte mich sehr gut unterhalten.
Ja, ja.
Von dir und auch, ja, und generell finde ich auch das gerade, was du auch gesagt hattest am Beginn des Podcasts, so diese Offenheit und diese Ehrlichkeit. Irgendwann, ich habe mir das halt auch abgewöhnt, dann irgendwie so um den heißen Brei rumzureden und immer irgendwie das zu verbergen oder so. Und das unterhält mich immer sehr. Also das finde ich viel schöner als irgendwie ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, so diese Smalltalk-Gespräche, ja. Das ist richtig unterhaltsam, den anderen Menschen zu wissen, hey, da kommt gleich eine ehrliche, aufrichtige Antwort, man muss sich nicht verstellen, es macht Spaß.
Ja, total. Ja, kann ich nur zurückgeben, ist wirklich schön.
Sehr schön, das freut mich.
Dann, du Liebe, vielen, vielen Dank und wir hören uns bald wieder.
Sehr, sehr gerne. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Das war's auch schon für heute. Hast du noch eine Minute Zeit, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast bewertest. Bleib gesund und bis ganz bald.